Liebe Gemeinde, Christine hatte schon angedeutet, dass dies nun vor der Taufpredigt in 2 Wochen meine letzte Predigt als Pastor der Gemeinde ist. Und da ist mir etwas aufs Herz gelegt worden, was mir persönlich wichtig ist und was ich gerne mit euch teilen möchte im Blick auf die Zukunft. Letzte Überreste von früheren Wettkämpfen finden sich nur in verfallenen Stadien aus Stein. Es sind Wettkampfarenen, die man heute in Rom und in Athen und in anderen Orten des Mittelmeeres besichtigen und besuchen kann. Dort fanden früher Wettkämpfe statt, die den Olympischen Spielen in unserer Zeit so ungefähr vergleichbar sind. Dem Schreiber des Hebräerbriefes und den Schreibern des Neuen Testamentes waren diese Stadien wohl vertraut und sahen sie manchmal das, was dort geschehen ist, als Gleichnis genommen für das Glaubensleben, für den Lebenslauf des Christen. Und das möchte ich uns heute mitteilen, uns hineinnehmen in dieses Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Da lesen wir in den ersten 3 Versen Folgendes. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen allen Ballast und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Urheber und Vollender des Glaubens. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, damit ihr nicht an der Seele matt und mutlos werdet. Aus diesen Worten geht hervor, dass der Hebräerbriefschreiber das Leben eines Christen als einen Wettkampf bezeichnet, als einen Lauf, aus dem seinem Leben besteht. Und dazu möchte ich uns hineinnehmen in das, was hier mir wichtig zu sein scheint, anhand der 3 Fragen. Erstens, womit wird unser Glaubensleben hier verglichen? Zweitens, womit haben wir auf diesem Weg zu kämpfen? Und drittens, wie können wir das Ziel unseres Lebenslaufes erreichen? Der Schreiber des Briefes bringt etwas zum Ausdruck, was uns vielleicht ja bestimmt korrigieren muss, indem wie wir manchmal oder manche glauben, was Christsein ist. Manche glauben, Christsein sei so etwas wie ein Spaziergang. Das wären dann die Spaziergangschristen. Damit möchte ich Christen vergleichen, die einmal einen Anfang gemacht haben im Glauben und die nun denken, jetzt habe ich ja für die Ewigkeit ausgesorgt, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Mit dieser Einstellung wären sie selbstzufrieden und gleichgültig dagegen, dass Jesus auch heute noch mit ihnen etwas vorhat. Sie vergessen, dass das Glaubensleben nicht nur einen Anfang hat, sondern auch ein Ziel. Und dass Jesus darum gekommen ist, um uns vom Anfang zum Ziel zu bringen. Das ist entscheidend. Darum sagte es, dies ein Lauf, ein Wettlauf, in dem wir stehen und nicht ein Spaziergang. Wer Spaziergangschrist ist, der wird in vielen Dingen seinem Herrn ungehorsam und gleichgültig und achtet nicht mehr darauf, was er mit ihm eigentlich vorhat. Es plätschert so vor sich hin. Dann dachte ich mir, gibt es auch so etwas wie Christen, die das Leben als Christ wie eine Vergnügungsreise ansehen. Ich meine damit die Einstellung, dass man das Gute und das Schöne, das Angenehme des Glaubens wohl gerne für sich in Anspruch nimmt, aber ansonsten allem anderen Unangenehmen gerne ausweicht. So eine Vergnügungsfahrt kommt immer wieder an ihr Ziel zurück. Christen, die auf der Stelle treten, die nicht wirklich im Glauben wachsen. Christen, die noch Babychristen sind und die nicht weitergewachsen sind. Christen, die nicht längst schon weiter sind, als sie es sind. Christen, die nicht nur allein wissen sollten, wie lebe ich meinen Glauben, sondern die auch weitergeben können an andere. Wie geht das denn mit dem Glauben? Christen, die belastbar geworden sind, auch für Aufgaben im Reich Gottes. Vergnügungschristen meiden alles Unangenehme und alle Aufgaben und sehen das Christsein als eine vergnügliche Reise an. Es gibt auch Christen, die halten Christsein für einen 100-Meter-Lauf. Die beginnen zu laufen und dann geht ihnen die Puste aus. Stellt euch vor, ein Läufer, der eigentlich einen 10.000-Meter-Lauf laufen soll, beginnt ihn wie ein 100-Meter-Läufer. Es ist klar, dass er mit dieser Art nicht ans Ziel kommt. Das sind Christen, die sind enttäuscht, wenn es nicht ganz, alles ganz schnell geht. Wenn es in ihrem Leben nicht ganz schnell vorwärts geht. Wenn die Probleme, Schwierigkeiten sich nicht ganz schnell lösen durch ein Gebet. Die glauben, dass wenn sie von Jesus anderen erzählen, muss er doch sofort auch zum Glauben kommen. Und dann sind sie enttäuscht und sind frustriert. Auch ihnen muss gesagt werden, Christsein ist ein Dauerlauf, nicht ein Kurzstreckenlauf. Es geht sich darauf einzustellen, dass es einen langen Weg vor uns liegt, den wir gehen sollen. Darum heißt es, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das Leben ist also kein Spaziergang. Der Lebenslauf des Christen ist keine Vergnügungsreise und auch kein Kurzstreckenlauf, sondern ein Langstreckenlauf. Ein Dauerlauf. Eine Vorstellung, die uns vielleicht unbequem ist. Vielleicht sagt ihr, ich bin aber kein Sportler. Das ist ja auch nur ein Bild. Aber Christsein ist Kampf, Christsein ist Laufen bis zum Ziel. Das ist das eine. Also Christsein ist ein Dauerlauf hin zu einem Ziel. Womit hat nun ein Christ auf diesem Weg zu kämpfen? Es heißt, lasst uns ablegen allen Ballast oder alle Last und die Sünde, die uns umstrickt. Was würden wir von einem Sportler halten, den wir bei einem Wettlauf beobachten, der mit Straßenschuhen und mit voller Kleidung da steht und dann versucht, einen Wettlauf zu starten? Wir haben die Bilder vor Augen, wo der Wettläufer, wenn es losgeht, seine Trainingsanzug auszieht, sich konzentriert und alles Überschüssige ablegt, damit er konzentriert und mit möglichst wenig Ballast belastet, nun diesen Weg bis zum Ende durchziehen und durchlaufen kann. Ein guter Sportler zeichnet sich dadurch aus, dass er auf sein Gewicht achtet und dass er sich hütet, überflüssige Funde sich anzuessen. Zwei Hauptursachen von schon gesundheitlichen Krankheiten unserer Tage ist falsche Ernährung und Bewegungsarmut. Und das gilt nicht nur für das körperliche und für unser irdisches Leben. Ich glaube, das kann man auch auf das geistliche Leben übertragen. Dass wir nicht genug auf unser Gewicht achten, dass wir Ballast mit es herumschleppen. Wenn das so ist, dann liegt das zum Beispiel an Bewegungsarmut im Glauben. Dass wir nicht mehr unterwegs sind unserem Herrn nach. Faulheit ist durchaus ein Thema im Reich Gottes in allen Zeiten und auch in unserer Zeit gewesen. Bewegungsarmut, nicht mehr unterwegs zu sein, das ist das eine. Das andere ist mangelnde Disziplin im Umgang mit den irdischen Dingen, mit Essen und Trinken und dem Wohlstand. Nun bin ich gegen die Mutmaßung eines Asketen hier schon dadurch gefeit, dass wir am nächsten Sonntag mal eine Verabschiedung feiern, da wird ordentlich gegessen und getrunken. Das gehört zum Leben dazu. Aber stellt ihr würdet jeden Tag so essen und trinken wie morgen, wie am kommenden Sonntag, dann würdet ihr merken, das tut uns nicht gut. Also, die Frage ist, welchen Raum nimmt das ein, dass wir mit den irdischen Dingen uns so sehr beschäftigen, dass das geistliche Leben darunter erlahmt. Das geistliche Leben darüber schwach wird. dass wir keine Disziplin üben. Das lateinische Wort für Jünger heißt Discipulus, das kommt von, oder war von Disziplin abgeleitet. Kein Wunder, wenn wir das nicht üben, dass wir auch im Glauben träge werden und wir nicht in der Lage sind, in der Weise zu kämpfen und in den Lauf zu gehen, wie es für uns eigentlich nötig wäre. Ich spreche noch ein Thema an in diesem Zusammenhang, nämlich das Fernsehen, der Fernsehkonsum. Und dann will ich jetzt nicht den moralischen Zeigefinger heben. Ich sehe ja auch fern und jeder von uns, meisten werden es auch tun. Das ist ja an sich auch nichts Schlechtes. Aber das ist so ein richtig typischer Konsumartikel in der Wohlstandsgesellschaft. Und ich bitte euch einmal zu überlegen, wie viele Stunden verbringt ihr vor dem Fernsehen in der frühen und späten Abendzeit? Jeden Tag und auf die Woche hin. 2-3 Stunden davon, jede Woche, würden genügen, um dich auf eine Stunde in der Sonntagsschule vorzubereiten. Oder irgendwo sonst einen Dienst zu tun. 2-3 Stunden würden ausreichen, an einer Gemeindeversammlung am Abend teilzunehmen, an einem Gemeindeforum dabei zu sein. Einige 2-3 Stunden in der Woche würden ausreichen, dass du manches in Angriff nehmen kannst, für den Herrn zu tun und für ihn bereit zu stehen in seinem Dienst und in der Gemeinde. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns nicht darüber wundern, dass uns auch das Lesen der Bibel und das Beten zu einer Last wird oder zu einer bloßen Pflichtübung wird. Da macht es keinen Spaß, man macht es eben sogar so gut, wie man es machen muss, aber damit hat sich das auch. Dann wird der Grundwasserspiegel unseres Glaubenslebens immer weiter herabsinken, weil wir oberflächlich in den Dingen dieser Welt aufgehen. Dann wird das Mahnwort des Herrn an die Gemeinde zur Laodicea zutreffen, die Angeschriebene als lau bezeichnet. Weder heiß noch kalt, wo Jesus sagt, ich muss euch ausspeien aus meinem Mund. Kein Wunder, wenn der Herr zu uns dieses dann sagen müsste. Kein Wunder, dass wir nicht für das Reich Gottes so wirksam sind und der Herr uns nicht so gebrauchen kann, wie er das gerne möchte. Wir richten uns häuslich ein im Wohlstand dieser Zeit und werden darüber unbrauchbar für Jesus und sein Reich. Das ist, glaube ich, eine der großen Gefahren unserer Zeit. Darum ist es wichtig, uns vor Augen zu führen, dass das Christsein mit einem Dauerlauf verglichen wird, bei dem es darauf ankommt, einen Ballast abzuwerfen, der uns innerlich, geistig in unserem Leben behindert, Jesus von Herzen nachzufolgen und ihm zur Verfügung zu stehen. Lass uns ablegen, allen Ballast. Und das Zweite, was uns hinderlich ist, ist die Sünde, die uns umstrickt, die uns leicht umstrickt. Dabei denke ich an ein Spinnennetz und eine Fliege, die sich daran verfängt. Und versehens gerät sie irgendwie hinein. Und man muss ja sehen, dass ein Faden eines Spinnennetzes federleicht ist. Ich weiß nicht, wie viel das wiegt, ganz wenig. Aber es reicht aus, um eine Fliege oder ein Insekt, wenn es sich mehrfach damit in Berührung kommt, zu fangen und zu hemmen. Und dann verheddert es sich in dem Spinnennetz und diese ganz feinen Fäden, die ja so unschuldig wirken, wo sorgen dafür, dass schließlich die Spinne kommt und dieses Insekt mit einem Biss tötet und es auffrisst. So unscheinbar und harmlos kommt durch die Sünde der Herr. Jeder hat seine Schwachstellen und umgarnt uns und will an uns heran. Und es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja nur ein kleines Netz, ein kleiner Faden. Aber je mehr wir dem nachhängen, uns einfangen lassen, umso mehr wird unsere Bewegungsfreiheit durch die Sünde gehindert und gehemmt. Wir verlieren unsere Bewegungsfreiheit. Wir werden gebunden im Netz der Spinne, im Netz des Teufels und werden eine leichte Beute, sodass er uns vielleicht eines Tages ganz zu Fall bringen kann. Deswegen gilt, wehre den Anfängen. Lass es nicht dazu kommen, dass Sünden unser Leben so bestimmen, dass wir nicht mehr rauskommen. Lass uns rechtzeitig genug einen Stopp setzen. Aber selbst wenn wir uns verfangen haben, ist es noch nicht zu spät. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Seelsorge aufzusuchen, das Gespräch zu suchen und mit der Hilfe Jesu von diesem Netz wieder frei zu werden, das uns gefangen hält, dass wir nicht dem Herrn dienen können. Denn es gibt die Möglichkeit der Befreiung. Wenn wir es nicht tun, laufen wir Gefahr, dass wir für alle, für immer gelähmt werden, dass wir herausfallen aus der Bahn des Glaubens und dass wir das Ziel nicht erreichen. Lasst uns ablegen allen Ballast und die Sünde, die uns leicht umstrickt. Lasst uns die Gewohnheiten ändern, die uns zur Sünde verführen und die uns gleichgültig und träge machen. Das muss jeder für sich entscheiden, muss jeder für sich nachdenken. Es bedarf manchmal nur weniger Dinge, weniger Stunden der Änderung seines Lebenslaufes, des Lebenstages, der Lebenswoche. Also, wir werden gehindert. Wir haben zu kämpfen auf unserem Glaubensweg mit dem Ballast einer nicht geistlich ausgerichteten Lebensführung und der Sünde, gegen der wir gleichgültig werden. Aber wie, und das ist das Dritte jetzt, wie können wir denn nun auf diesem Lebenslauf siegreich bestehen? Der Schreiber des Hebräerbriefes hat ja die Christen der Gemeinden vor sich, an die er schreibt. Und es lege die Versuchung nahe, jetzt sie sozusagen, ihnen zu sagen, nun strengt euch doch etwas besser an. Mit moralischen Appellen zu kommen, mit Appellen an ihre Bemühungen, strengt euch an, siehst du, dass sie wieder auf den Weg kommt. Solche Appelle nutzen erfahrungsgemäß aber wenig. Das kennen wir doch auch, wenn in unserem Leben Probleme da sind. Wenn mal ein Durchhänger da ist im Glauben und im Leben. Das kommt ja vor. Wir sind ja nicht alle immer auf dem Weg so voran. Es kommt einfach vor. Und jetzt Appelle zu hören, würden uns gar nicht weiterbringen. Darum werde ich auch keine Appelle hier an uns richten. Sondern das sagen, was der Schreiber sagt. Nämlich, lass uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf Jesus schauen, wegschauen, steht da eigentlich sogar. Wegschauen auf Jesus. Weg von dem, was uns abhalten, was uns aufhalten will. Und auf Jesus hinzusehen. Lasst uns sehen auf Jesus, den Urheber und den Vollender des Glaubens. Jesus ist der Urheber des Glaubens. Er hat den Durchbruch geschafft, weil er nicht nur der Anfänger des Glaubens ist, sondern weil sein Glauben bis zum Ziel hin durchgehalten hat. Weil er am Ziel den Sieg über alle Sünde und alle Anfechtungen und alle Hindernisse errungen hat, die ihn von diesem Weg hätten abbringen können. Darum ist er nicht nur der Ursprung, sondern auch das Ziel unseres Glaubens. Er ist der Herzog, wie der Herzog vor dem Herr herzog, darum heißt er so, und die feindlichen Reihen durchbricht. Und denen, die mit ihm gehen, einen Weg schafft, mit dem Weg zu gehen und hindurchzugehen, siegreich hindurchzugehen. Das ist der Weg, nicht unsere Anstrengung, sondern hinsehen auf den, der den Durchbruch geschafft hat, auch über alles, was dich heute gefangen hält, was dich abhalten will. Jesus hat es schon längst besiegt. Du brauchst eigentlich nur auf ihn schauen und den Weg ihm nachzugehen. Der Aufblick zu Jesus spornt deshalb an, weil er das Ziel erreicht hat. Das ist das eine. Dann werden wir sehen, auch wie er das Ziel erreicht hat. Wir schauen auf Jesus, weil er das Ziel erreicht hat. Auch Jesus hatte zu kämpfen. Mit Widerständen, mit Sündern, mit Hemmnissen auf seinem Weg, mit Anfechtungen, Anfeindungen, die wir uns wahrscheinlich überhaupt gar nicht vorstellen können. Er hat diesen Kampf gekämpft und er hatte zu kämpfen und er hätte durchaus auch diesen Weg abkürzen können. Er hätte sagen können, jetzt reicht's, es ist genug. Jesus hätte diesen Weg abbrechen können, um sich zu retten, zum Vater zurückzuretten, ohne das Kreuz zum Vater zurückzugehen. Ein Bild dafür, dass wir alle lieber ohne Kreuz leben, lieber direkt schön leben wollen. Aber ihm war klar, wenn er das macht, dann würde er uns in unserer Verlorenheit lassen. Dann würden wir keine Chance haben. Dann wären wir auf ewig verloren. Darum hatte er dieses Ziel, das nach seinem Kampf Freude auf ihn wartet. Und er hat um dieser vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet. Im Blick auf das Ziel war er bereit, das Kreuz zu erdulden, als ein Geschmähter dazuhängen, verkannt zu werden dort am Kreuz, bespuckt, hingerichtet. Er hat es getan, um die Verbindung zwischen uns und Gott wiederherzustellen. Er tat es, um die Sünde aus dem Weg zu räumen. Er tat es, um uns den Weg frei zu machen, dass auch wir das Ziel erreichen können, einmal bei ihm zu sein. Er ist deshalb der Anfänger und der Vollender des Glaubens, auch für uns. Darum hat er Gott sei Dank den Weg bis zum Ende durchgezogen. Für uns wird deshalb der Aufblick zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, zu einer Kraftquelle des Sieges. Das ist unsere einzige Chance, im Aufblick zu ihm unseren Weg hier durch alles hindurch weiterzugehen. Im Aufblick zu ihm auch einmal wieder zur Ruhe zu kommen. Auch dieses Bild hat seine Grenzen des Dauerlaufes. Nicht jeder kann immer laufen. Er muss auch mal aufhören, er muss auch mal zur Ruhe kommen, also mal Stille haben, muss wieder Kräfte schöpfen. Aber der Aufblick zu Jesus ist auch dazu da, uns wieder neue Kraft zu geben. Er sitzt zur Rechten Gottes, heißt es hier. Das heißt, er ist mit der ganzen Herrlichkeit ausgerüstet, die er uns zuwenden kann. Er kann uns genügend Kraft geben, die wir brauchen. Er kann uns immer wieder Mut schenken, wenn Schwierigkeiten uns vom Weg abbringen wollen. Er kann uns immer wieder aufmuntern. Er kann uns immer wieder den Blick zu ihm richten, dass wir diesen Weg weitergehen bis hin zum Ziel. Heute ist Ewigkeitssonntag. Dass wir das Ziel doch neu ausrichten, hin auf dieses Ziel hin. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir angespornt, weil er das Ziel erreicht hat und uns den Weg geöffnet, dass wir auch ankommen. Und wir werden auch dadurch angespornt, wie er das Ziel erreicht hat. Nämlich durch alle Widerstände durch, alle Anfechtungen, die auch wir in gewissem Maße ja mit ihm teilen. Wir brauchen Geduld. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ja, dieser Weg ist uns bestimmt. Es gehört zu unserer Bestimmung, dass wir nicht leicht und flocker und einfach so den Weg zur Ewigkeit gehen können. Es ist uns bestimmt, dass wir dort auch Probleme, Widerstände und Schwierigkeiten haben. Warum? Der Weg des Glaubens, des Vertrauens in Jesus gegen alle Widerstände ist der Weg zur Freude. Auf diesem Weg dürfen wir wachsen. Auf diesem Weg mit allen Hindernissen darf unser Glaube gestärkt werden und darf eine Freude des Glaubens entstehen, die tief gegründet ist in ihm. Denn reine oberflächliche Freude, oberflächliche Begeisterung allein hat noch nie ausgereicht, den Weg bis hin zum Ziel weiterzugehen, sondern die Freude, die in der Tiefe der Erfahrung wächst, eines Glaubens, der auch die Hindernisse nicht scheut, sondern auf sich nimmt, um das Ziel zu erreichen. Dieser Kampf, von dem hier der Apostel spricht, ist unserer menschlichen Natur zweifellos zuwider. Wie schon gesagt, wir sind so, dass wir gerne Schwierigkeiten, Hindernissen und Problemen aus dem Weg gehen. Wir wollen das lieber nicht. Wir wollen lieber möglichst schnell das Ziel erreichen, mit schnell Erfolg haben, möchten schnell erleben. Aber wir vergessen dabei, dass es auf diesem Weg Geduld braucht. Und Jesus hat auch diesen Weg gegangen. Es heißt, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht an der Seele matt und mutlos werdet. Er möchte nicht, dass wir ermatten und mutlos werden. Er möchte uns ans Ziel bringen, indem wir darauf sehen, wie er seinen Weg gegangen ist, um ihm als Vorbild darin nachzufolgen. Weil wir die Gewissheit haben, wir werden das Ziel erreichen, weil er der Durchbrecher ist, weil er der Vollender ist, auch unseres Lebens und unseres Glaubens. Was bedeutet es uns noch, ein ewiges Ziel vor uns zu sehen? In dieser These des Materialismus gerät mir das auch oft aus dem Blick und euch wird es vielleicht nicht anders gehen. Aber was bedeutet es noch, dass wir ein so herrliches Ziel vor uns haben? Es ist auch so entlastend, wer dieses herrliche Ziel hat, muss hier nicht schon alles erleben, unbedingt was er sich vorstellt. Er weiß es. Kommt noch etwas. Das Schönste kommt noch, wie es einmal heißt. Das ist in jungen Jahren vielleicht nur theoretisch, aber je älter man wird, umso deutlicher wird einem, dass das Schönste kommt noch. Was bedeutet ist das? Wir wissen doch alle, wenn man ein Ziel hat, ein lohnendes Ziel, einen Beruf zu erlernen oder etwas zu erreichen, dann strengt man sich an, dann macht die Anstrengung auch keine Mühe oder manchmal schon, aber hat man ein Ziel vor Augen. Es geht besser, als ohne Ziel zu leben. Können nicht dieses ewige Ziel auch in uns Kräfte freisetzen und Freude freisetzen und in diesem Horizont der Ewigkeit zu leben und dieses Ziel immer wieder zu verinnerlichen, dass wir uns durch dieses große Ziel vorwärts ziehen lassen, dass wir auf diesem Wege allen Ballast ablegen und die Sünde, die uns so strickt, immer wieder hinter uns lassen, um dieses Ziels willen, die Freude, die auf uns wartet. und die heute schon spürbar wird in uns, wenn wir ihm im Vertrauen jeden Tag nachfolgen, bewusst unterwegs sind mit ihm. Diese Freude ist ja nicht nur etwas für die Zukunft, sondern sie leuchtet schon rein in die Gegenwart, uns heute Kraft zu geben für unseren Weg. Darum, unser Glaubensweg wird verglichen mit einem Dauerlauf. Ist kein Spaziergang, keine Vergnügungsreise und auch kein Kurzstreckenlauf. Was uns aber hindern will, ist der Ballast einer Lebensführung, die uns gleichgültig, die uns träge und faul macht. Und die Sünde, die uns umstrickt, die uns immer wieder lähmen will und aus dem Weg nehmen. Nötig ist es, in Geduld zu laufen und aufzusehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, weil er das Ziel erreicht hat. Und es daran ein Vorbild zu nehmen, wie er auf diesem Weg gegangen ist. Zum Schluss die Vorstellung, die am Anfang unseres Textes steht. Weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns laufen mit Geduld. Da sind wir wieder bei dem Wettkampfstadion. Und ich glaube, dass der Briefschreiber im Geiste in einem Stadion ist, deren Ränge bis zum Himmel reichen. Und auf diesen Rängen bis zum Himmel diese Reihen sind dicht gedrängt mit all denen, die vor uns diesen Weg gegangen sind, die vor uns trotz aller Entbehrungen und trotz aller Widerstände, zum Beispiel durch den Tod und durch treu geblieben sind und das Ziel erreicht haben. Das sind die Zeugen des alten Bundes, von denen im Kapitel 11 Hebräer die Rede ist. Die stehen auf einmal vorm Auge des Schreibers wie ein auf den Rängen, die bis zum Himmel reichen. Und wir wissen, dass ein Sportler unbedingt darauf angewiesen ist, angefeuert zu werden. Dass es wichtig ist für ihn, dass er ermutigt wird, dass er angefeuert wird. Und so darf uns das Bewusstsein, dass eine große Zahl von Zeugen da ist, die bezeugen können, ja, der Herr bringt uns ans Ziel, trotz allem, dass dieses Bewusstsein uns stärkt. Im Laufe der Zeit unserer Gemeinde hier, meiner Zeit davor, sind schon etliche gewesen, die den Kampf des Glaubens gekämpft haben, die mittlerweile zu denen gehören, die auf den Rängen sind, sozusagen. Mit all denen, die um des Glaubens willen viel Ärgeres zu erdulden haben als wir. Dass uns dies doch auch eine Ermutigung sein kann, dass wir auch diesen Weg weitergehen, weil es sich lohnt. Und weil all die Zeugen, die uns die Bibel nennt und die wir kennen, uns auf diesem Weg ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Lass uns diesen Weg weitergehen. Ob ich nun Pastor bin der Gemeinde oder nicht, dass wir zusammen auf dem Weg weitergehen mit der Ermutigung dieses Wortes des Hebräerbriefschreibers. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen allen Ballast und die Sünde, die uns umstrickt. Übrigens, Vergebung ist immer wieder möglich, unnötig. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender, dem Urheber und Vollender des Glaubens. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Und das Kreuz erduldet und sich gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Seine größte Freude wird es sein, wenn er uns am Ziel dort begrüßen kann. Gedenkt an den, beschäftigt euch mit dem, lasst den in euch wirksam sein, sage ich, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht an der Seele matt und mutlos werdet. In dem Sinne, lasst es der Herr, dass er es schenke, dass wir es neu aufmachen und den Weg so ihm nachfolgen, wie er ihn gegangen ist und er uns den Weg auch geebnet hat. Amen. Lass uns miteinander beten, ein wenig nachsinnen über das, was die Bilder, die uns hier der Hebräerbrief gibt für den Glauben, die ja in uns wirken sollen, wirken dürfen. Und dann lass uns antworten. Lass uns beten, Vergebung bitten, um Hilfe bitten, Kraft bitten, damit wir mit denen zusammen, die unterwegs sind, diesen Weg weitergehen bis zum Ziel.